Ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Wir sind im 37. Teil und wir haben heute eine Sondersendung, denn es ist mir gelungen, etwas umzudisponieren. Normalerweise haben wir am Jahresende die Jahresabschlussandacht mit Stan Sedelbauer. Nun ist es mir gelungen, nach unzähligen Diskussionen und viel Tränen, den Stan ins Studio für Eisberg vorauszuholen. Danke, Stan, dass du da bist.
Ich habe es gern gemacht, danke.
Ich freue mich, dass wir uns unterhalten können. Wir haben heute was Besonderes vor. Wir wollen so einen kleinen Rückblick machen über all das, was in diesem Jahr passiert ist. Und es ist unglaublich viel passiert, das Jahr 2020. Und ich meine, du bist Unternehmer, du bist Architekt. Wie hast du das Jahr erlebt?
Also das war ja ein sehr ungewöhnliches Jahr und wie viele sagen, eigentlich mit dem Begriff unglaublich beschrieben. Jetzt ist es so, dass in meiner Branche, Baubranche, hatten wir kaum Behinderungen, Beschränkungen. Der Bau ging weiter. Aber es gibt ja ganze Industriebranchen, die sind ja tot, mehr oder weniger. Gastronomie oder Hotel oder wo du hinschaust. Und da wird es schon brenzliger. Dieses Jahr haben wir so erlebt, dass es auch persönliche Einschnitte gab. Mhm. Also Urlaub, Masken, am Bau musste auch gewisse Dinge beachten, trotz allem, auch wenn es durchging. Manche Läden waren zu. Also man hat sein persönliches Leben schon ändern müssen. Es hat sich was getan. Mhm. Und selbst die Presse sagt hier auch, wenn ich mir die Zeitung anschaue hier, Nürnberger Nachrichten, die schreiben zum Beispiel, nie gesehener Absturz der Wirtschaftsleistung. Und auch was hier steht, es helfe niemandem, auf die frühere Normalität zu warten und zu hoffen, dass es werde wie vor Corona. Denn das werde es nicht. Mhm. Interessant. Also ich denke, das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr.
Mhm. Gerade im Hinblick auf die Wirtschaft. Und ich glaube, es ist insgesamt sehr viel passiert. Wenn ich jetzt sagen würde, was fällt dir spontan ein zum Jahr 2020? Was für Stichpunkte würdest du sagen, also das war das Jahr 2020? Und was würdest du so spontan denken?
Gut, natürlich Corona-Krise. Mhm. Aber wir haben ja noch viel mehr erlebt. Also Black Lives Matter, diese Unruhen in den USA, dann die US-Wahl natürlich, Klimakatastrophen, Friday for Future. Also das sind so die Hauptstichpunkte. Es gab sicherlich noch mehr Dinge, die wir erlebt haben. Aber Reisebeschränkungen, Flughäfen geschlossen, mehr oder weniger. Also das sind so die Highlights.
Mhm. Ich würde ganz gerne so ein bisschen so mit dir durchgehen durch das Jahr. Würde so ein paar Stichpunkte, du hast schon ein paar erwähnt. Es gibt noch viel mehr. Ich habe noch viel mehr gefunden, was passiert ist. Ich würde ganz gerne mit dir über die Dinge reden. Also zum Beispiel, was wissen wir über, also wie begann das Jahr? Klima zum Beispiel war ein großes Thema. Wir hatten ja die Klimadebatte schon aus 2019 mitgebracht. Da war ja diese Fridays for Future-Bewegung, die gab es ja im letzten Jahr schon. Ja. Und die haben wir in 2020 übernommen. Und da war ja Weltklima insgesamt ein Riesenthema. Es begann damit, vielleicht erinnerst du dich, über die Jahreswende, damals waren das Thema waren die großen Waldbrände. Erinnerst du dich daran?
In Australien.
In Australien, genau.
Richtig.
Ich habe dazu mal einen kleinen Clip mitgebracht. Gucken wir uns mal kurz an.
Gerne, ja, gerne.
Das sind erschreckende Bilder, die wir da sehen in Australien. Also was da gebrannt hat, Fläche so groß wie Belgien, stand in Flammen. Die Feuerwehrmänner haben gelöscht. Und dann gab es ja, vielleicht erinnerst du dich, diese Debatte. Also die Klimaaktivisten, die bekamen ja also, wie gesagt, Zulauf oder Zuspruch von dem, was da passiert ist.
Genau.
Und dann gab es die Debatte ja, was können wir nun tun? Wer trägt die Verantwortung? Warum sind die Brände ausgebrochen? Mhm. Erinnerst du dich noch, wer da gegen wen geschossen hat?
Ja, da war eine Grünen-Politikerin im Gespräch, oder? Und ein Landwirt oder Feuerwehrmänner, die gesagt haben, was die Ursachen sind. Aber vielleicht noch dazu, ist uns bewusst, dass 6.000 Gebäude vernichtet worden sind und 186.000 Quadratkilometer Land wurde verbrannt. Wie du sagst, wie Belgien, das ist eine Riesenfläche. Und um Australien herum, überall. Mhm. Und es fing schon an 2019 und ging bis, ich denke, März 2020. Also unglaublich. Aber was sind die Gründe? Da hast du recht. Das ist eine gute Frage. Ich denke, das hat auch mit der Landreform zu tun oder mit einer Politik, wo man sagte, lass alles liegen, oder? Lass den Busch so, wie er ist. Mhm. Früher wurde er ja geräumt, also die toten Hölzer wurden herausgenommen. Und wenn natürlich noch so ein heißer Sommer kommt und heiße Winde, puh, dann hat sich's angefacht und dann ging es richtig los.
Mhm. Daran hatte ich gedacht, weil das war ja erst, hieß es, naja, weil wir tun zu wenig fürs Klima und so und deswegen haben wir die ganzen Waldbrände. Mhm. Aber es waren eigentlich die gleichen, die gesagt haben, räumt den Busch nicht auf, also lasst alles liegen, die toten Hölzer.
Genau.
Die Feuerwehrleute haben damals Alarm geschlagen und haben gesagt, das muss alles rausgeräumt werden, sonst fängt das hier an zu brennen.
Genau.
Aber es gab damals, irgendeine grüne Partei in Australien hat gesagt, macht es nicht, das muss alles wild bleiben, alles Natur belassen. Und dann hatten sie die große Katastrophe.
Genau.
War interessant, hitzt natürlich auch die Diskussion um das globale Klima an. Und weil eben diese Brände da waren, man erinnert sich vielleicht, das war auch im Januar, Anfang des Jahres, am 22. Januar, war ja das große Weltwirtschaftsforum. Mhm. Und da kam es ja dann zu einem großen Aufeinandertreffen von Donald Trump mit der Greta Thunberg. Mhm.
Das findet ja immer in Davos statt, in der Schweiz.
Mhm, richtig, genau.
Richtig.
Und beim letzten Mal, da durfte die Greta Thunberg nicht mit rein. Da saß sie mit ihrem Schild draußen vor der Tür. Aber in diesem Jahr war sie mit eingeladen. Und da war sie mit drin und hat auch debattiert mit den Politikern.
Und da gab es doch so einen Dialog, oder? Zwischen Donald Trump und ihr.
Ja, sie sagt noch nichts. Ich habe einen kleinen Clip dabei.
Okay,
schauen wir uns den mal kurz an.
Klimaaktivistin Greta Thunberg und US-Präsident Donald Trump haben sich in Davos ein Fernduell um den Klimaschutz geliefert. Die 17-jährige Schwedin Greta Thunberg verschärfte beim Treffen des Weltwirtschaftsforums noch einmal den Ton in der Klimadebatte. Dafür gab es viel Applaus, einen lässt das jedoch alles kalt. Die Tatsache, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen austreten, scheint alle zu empören und zu beunruhigen. Das sollte es auch. Aber dass dabei die Verpflichtungen, die in der Pariser Vereinbarung unterzeichnet wurden, scheitern, scheint die Mächtigen nicht im geringsten zu stören. Demonstranten entrollten in den Bergen ein Banner, während Trump die Alpen auf dem Weg nach Davos überflog. Trump und Thunberg sprachen kurz nacheinander in unterschiedlichen Räumen. Der US-Präsident nahm weder das Wort Klimawandel noch den Namen Thunberg in den Mund und verbreitete bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums Optimismus. Das ist die Zeit der großen Hoffnung und Freude, des Optimismus und des Handelns. Aber um die Möglichkeiten von morgen anzunehmen, müssen wir die ewigen Untergangspropheten und ihre Vorhersagen der Apokalypse zurückweisen. Greta Thunberg hörte sich den Auftritt des US-Präsidenten an. Ihre Botschaft in Davos ist aber eine ganz andere. Die Welt steht in Flammen, falls ihr das nicht mitbekommen habt, und eure Untätigkeit heizt die Flammen stündlich an, so die Umweltaktivistin.
Ja, was wir hier gesehen haben, war so ein bisschen der große Showdown. Ne? Also man sah so ein bisschen, dass die Greta Thunberg das Szenario nutzte der Naturkatastrophen, der Brände, gesagt hat, hier, ihr seid schuld, ihr macht es immer wärmer und immer heißer. Und Trump, genau auf der Gegenseite, sagt, eigentlich, unserer Wirtschaft geht's gut, hört nicht auf diese Untergangspropheten.
Mhm. Dabei gibt es ja tatsächlich diese Katastrophen, oder? Mhm. Auf dieser Welt. Der April war der trockenste Monat in Deutschland zum Beispiel.
Absolut, ja. Mhm. Ich glaube, seit Beginn der Klimaaufzeichnung.
Oder so, ja. Mhm.
Ja. Genau. Wenn man jetzt, also ich weiß, das gab damals mediales Aufsehen, diese Debatte in Davos. Und natürlich erinnern wir uns daran. Was man aber auch sagen muss, was damals passiert ist, der Trump, der hat das so ein bisschen abgelehnt, hat das abgeschmerzt, hat gesagt, naja, ist alles nicht so wild. Hauptsache unserer Wirtschaft geht's gut. Und dann kurze Zeit später, mitten im Jahr, über den Sommer, in Kalifornien dann ging es da los. Dann brannte plötzlich in den USA, brannten plötzlich die Wälder.
Das stimmt.
Und wenn wir die Szenen, ich habe jetzt keine Szenen mitgebracht im Video, aber wenn wir uns das mal Revue passieren lassen, wie viel Fläche da gebrannt hat in Kalifornien oder in den USA, war schon beeindruckend.
Ja.
Viele Häuser zum Opfer gefallen.
Ja, das war vor allem Nordkalifornien. Das sind ja schöne Wälder, ich war mal da. Und kannst du dich entsinnen, Ellen White hat ja dort residiert.
Elmshaven, ne?
Genau, in St. Helena. Und Elmshaven. Und ich war mal dort, es ist wunderschön eigentlich. Alles grün und wunderschönes Haus. Und gerade dort hat es gebrannt, ringsum. Und das Haus von Ellen White ist nicht abgebrannt.
Erinnere ich mich an die Bilder.
Unglaublich,
oder? Alles schwarz verbrannt und das Haus stand da.
Ich denke, die Engel Gottes haben es behütet und es ist stehen geblieben, wie so eine grüne Insel und alles ringsum war mit Feuer verbrannt.
Mhm. Unglaublich. Ich weiß, da haben viele für gebetet, ja, dass es erhalten bleibt als ein Denkmal. Und ich bin froh, dass das Haus noch da steht. Ich war noch nicht da, ich möchte da gerne mal hin.
Ist übrigens sehr schön anzuschauen, wie sie gewohnt hat. Sehr empfehlenswert, wer da hinfahren möchte, wirklich gut.
Mhm. Ich hoffe, ich schaff's mal. Momentan schwierig bei den Reisebeschränkungen.
Das stimmt.
Aber jedenfalls, was damals passiert ist, diese Brände haben dann ja wieder dazu aufgeführt, dass sozusagen der nächste Klimastreik, der war ja dann weltweit im September, 25. September, da kam der große globale Klimastreik, der unter dem Motto kein Grad weiter oder kein Grad wärmer, glaube ich, oder so ähnlich haben sie das genannt. Und das war diese Riesenbewegung Fridays for Future. Die ist ja so ein bisschen untergegangen dieses Jahr, aber die gibt es noch.
Stimmt.
Noch immer wird protestiert.
Und vor allem ist sie in vielen Ländern, also das ist ja nicht nur die westliche Welt, man sagt, ich denke, über 150 Länder, in über 150 Ländern waren die präsent und haben protestiert.
Mhm. Absolut. Ich habe ein kleines Video dazu.
On a hot September day,
an einem heißen Septembertag bestimmt ein sich stetig erwärmender Planet die Gedanken einer ganzen Generation. Diese junge Generation erhebt die Stimmen, fordert dringend Maßnahmen zur Eindämmung der Kohlenstoffemissionen zu ergreifen und warnt, was andernfalls passieren könnte. Auf diesen Bildern sehen wir tausende Menschen. Zusammen mit anderen Plätzen weltweit sind es Millionen, die ihre Stimmen zum Protest erheben. Hier in Australien sind es geschätzte 300.000 Protestanten. Das Ausmaß dieses globalen Protests, vor allem die Anzahl der beteiligten Jugendlichen, lässt klar ein wachsendes Gefühl der Dringlichkeit erkennen, wenn es um das Thema Klimawandel geht. Diese junge Dame erklärt, dass das Thema Klimawandel die ganze Menschheit betrifft. Neu-Delhi, Indien und bis nach Indonesien erstreckt sich die Reichweite dieses Protests, der damit sicherlich beispiellos ist. Hier sehen wir Nairobi in Kenia. Der Klimawandel ist real. Er kommt auf uns zu und es ist egal, wer du bist, ob du reich oder arm bist, das ist Realität. Sie protestieren in Manila, in Bangkok. Wir schwänzen die Schule. Lehrer lehren uns, wie man in Zukunft arbeitet. Aber wenn wir nicht protestieren, gibt es keine Zukunft für uns, in der wir arbeiten können. Die gleichen Bilder sehen wir hier in Hongkong. Und sogar in Kabul, in Afghanistan, marschieren sie im Schatten des Krieges. Ihre Botschaft: Wenn der Krieg uns nicht tötet, wird es der Klimawandel tun.
Und tatsächlich viele Menschen auf der ganzen Welt, wie du sagst und wie wir es gesehen haben, protestieren gegen das Weltklima oder gegen die großen Nationen, wie sie mit dem Weltklima umgehen. Jetzt ist es ja so, als Christen setzen wir uns ja auch für Umweltschutz ein. Mhm. Wie stehen wir dazu, zu diesen Protesten?
Ja, ich denke, ein Christ, wenn er wirklich Gott liebt und die Menschen liebt, dann liebt er auch die Natur. Und dann wird er sie nicht kaputt machen wollen. Denn in der Schöpfung lesen wir ja schon, der Herr hat uns eingesetzt, sie zu schützen, zu bewahren, zu pflegen. Und ich denke, das ist selbstverständlich, dass ein Christ die Welt nicht kaputt machen will und die Umwelt schützt, soweit es möglich ist.
Mhm. Genau, ich glaube, auf der Seite sollen wir auch stehen als Christen. Es ist gut und richtig, den Planeten zu schützen. Absolut. Ich glaube, mit Protesten und so, wir müssen schauen, was legal ist, was wir machen können, wie wir unsere Meinung kundtun können. Ich habe es zum Beispiel nicht für richtig gehalten, muss ich sagen, dass man die Kinder am Freitag aus der Schule nimmt, dass sie auf diese Proteste gehen. Wenn da Wissenschaftler sprechen, das ist gut, wenn die sich unterhalten, debattieren oder erwachsene Menschen. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, hier werden Kinder und Jugendliche missbraucht. Mhm. Das tat mir ein bisschen leid, das zu sehen, aber es hat sich durchs Jahr durchgezogen, wenn auch ein bisschen unmerklich. Denn die große Debatte eigentlich in 2020 war nicht wie 2019 die Klimadebatte, sondern jetzt kam was Neues. Zu Jahresbeginn bereits hatten wir die Nachrichten dort, dass sich ein neues Virus verbreitet in Wuhan, also in der chinesischen Provinz. Und das kam dann ja auch rüber. Und es gab so eine mysteriöse Lungenkrankheit und irgendwann wurde das Ding dann Covid-19 genannt, also Coronavirus Disease 19, Coronavirus-Erkrankung 2019. Und da waren wir alle, ich erinnere mich am Jahresanfang, so ein bisschen besorgt und haben darauf geguckt. Ich weiß nur, ich habe damals mit meiner Frau bei uns so Masken gekauft. Und dann mal gucken, ob wir die brauchen, ob da wirklich ein tödliches Virus ist. Wie hast du es erlebt?
Ja, also für mich kam es so unscheinbar. Es fing in China an und dann, gut, dann ging es nach Europa und dann wurde man schon nervöser. Aber es kam auf leisen Sohlen, so würde ich das beschreiben. Und dann wurde es immer dramatischer, dann wurde ja März und dann heißt es plötzlich, ups, wir müssen einen Lockdown haben.
Ja, absolut. Ganz am Anfang wurde schon von der WHO der internationale Gesundheitsnotstand ausgerufen und im März, glaube ich, genau, da riefen sie dann schon eine Pandemie aus.
Genau.
Und sowas hat noch niemand von uns erlebt, eine Pandemie.
Nee.
Also ich erinnere mich, als das rauskam, waren wir alle ein bisschen in Angst, aber kurze Zeit später haben sich plötzlich Ärzteschaften und dann auch nach den ersten Regierungsmaßnahmen auch Anwälte vereint und haben gesagt, was hier passiert, ist nicht richtig. Achtung, das sind Fake News, hieß es dann. Mhm. Und dann hatten wir plötzlich zwei Lager. Ja. Und das spaltet die Republik ja bis heute.
Genau. Es gab ja auch sehr widersprüchliche Angaben, auch vom Staat her. Masken helfen nicht, aber dann doch Masken anziehen. Also all diese Dinge, wo man sich sagt oder fragt, ist das gerechtfertigt, was da abgeht? Ich meine, natürlich als Christen sind wir ja für Gesundheit, nicht wahr? Wir wollen ja die Menschen schützen, wir wollen kein Risiko haben. Aber die Frage ist ja, hat man hier übers Ziel hinausgeschossen?
Das ist, glaube ich, das, was auch viele Protester später in großen Bewegungen, die wir heute immer noch sehen, den Regierungen vorgeworfen haben,
genau,
dass hier Maßnahmen getroffen werden, die nicht gerechtfertigt sind. Deswegen ja auch die Ärzteschaften und auch die Anwälte, die aufgestanden sind und viele, viele Menschen im Land, die dagegen protestieren. Denn diese Maskenpflicht, die kam plötzlich. Und kurioserweise dann gleich mit drakonischen Strafen bei Nichteinhaltung.
Ja.
Und da hat das ganze Volk drunter gelitten. Und dann hieß es plötzlich, hattest du, glaube ich, vorhin eingangs im Zeitungsartikel gelesen, eine neue Normalität.
Genau.
Das war dieses große Wort in diesem Jahr, die neue Normalität.
Genau. Und die Leute, die als Querdenker bekannt worden sind, werden dann auch sehr schnell in eine Ecke gestellt. Das habe ich nicht verstanden. Ich meine, in einer Demokratie muss man doch auch mal die andere Seite hören dürfen. Und ja, ich habe hier den Zeitungsausschnitt auch, erst jetzt vom Wochenende. Da spricht der Herr Söder, der bayerische Ministerpräsident, von sektenähnlichem Verhalten. Also wenn ich mir das so anschaue hier, Corona nutzt jede kleine Chance, ist die Überschrift. Und dann heißt es hier, die Querdenker sind eine sektenähnliche Bewegung.
Harte Worte.
Also das finde ich einfach zu stark.
Bist du mal da gewesen? Also ich meine, die Proteste, wir sehen sie im Fernsehen. Die werden oft als Corona-Leugner verschrien und denunziert. Jetzt hast du dir mal anguckt, die Menschen, die da demonstrieren. Also sind ja viele. In den Medien heißt es manchmal, ich weiß, in Berlin 20.000, andere sagen 45.000. Die Leute, die da waren, sagen, wir waren fast eine Million. Ich weiß es nicht. Ja, ja. In Berlin war ich nicht.
Also ich war jetzt eigentlich nur in Nürnberg, da wo wir eben wohnen, bei einer ganz kleinen Demonstration am Rande. Und ich habe mit einigen Leuten gesprochen. Und da war eine Frau zum Beispiel aus der früheren DDR, die hier im Großraum Nürnberg wohnt. Und ich sagte nur, früher in der DDR war das so, aber dass es jetzt in diesem Land so ist. Mhm. Und die Menschen, die ich da gesehen habe, das sind alles eigentlich normale Menschen. Also da waren Eltern mit ihren Kindern, da waren ältere Omas, Opas, da waren jüngere Leute. Also sicherlich sind da auch dabei welche, die vielleicht ausarten. Aber normalerweise sind das ganz vernünftige Leute, Mittelstand, sage ich jetzt mal, ganz normale Leute.
Menschen, die besorgt waren um ihre Rechte.
Absolut.
Denn die Freiheitsrechte werden eingeschränkt.
Genau.
Die Meinungsfreiheit interessanterweise, wahrscheinlich demnächst die Religionsfreiheit.
Also Bürgerrechte, sich zu versammeln, Gottesdienste nur noch eingeschränkt und so weiter. Also es geht schon sehr weit. Mhm.
Und es gab ein Satz, der mich erschreckt hat. Vielleicht hast du das mal gesehen, das war der Nikolaus Blome, das ist der Ressortleiter Politik und Gesellschaft von RTL. Und er sagt, ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Ich habe gedacht, also es war ja irgendwann, kam plötzlich die Idee, wie lange müssen wir diese Masken tragen, wie lange sollen diese ganzen Restriktionen anhalten, gegen die das Volk protestiert. Da hat die Regierung gesagt, bis wir eine Impfung haben. Und dann wurde so ein Satz gesagt. Ich möchte das Volk dazu aufrufen, auf die Menschen zu zeigen, die dagegen sind. Also sie sollen denunziert werden, sie sollen, diffamiert werden.
Ja.
Und ich dachte, wo kommen wir da hin?
Ja, das ist eigentlich ein unglaublicher Satz. Ich hoffe nicht, dass mehr Menschen sich so verhalten, sondern dass man die Eigenverantwortung, die jeder hat, für seine Gesundheit und für den Nächsten stärkt. Ich denke da an den Spruch des US-amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der auch sehr besorgt war um Freiheiten, um Meinungsfreiheiten, Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit. Er sagte mal, Freiheit ist eine zerbrechliche Sache und nie mehr als eine Generation vom Aussterben entfernt. Sie gehört uns nicht durch Erbschaft, sie muss von jeder Generation ständig erkämpft und verteidigt werden. Sehr wahr. Ich denke, wir als Generation haben ja solche einschneidenden Maßnahmen gar nicht erlebt, oder? Wir sind die Generation Millennials oder die Generation X oder wie wir alle, Babyboomers, wie wir alle heißen. Aber wir hatten ja in Deutschland zumindest nur Frieden. Und wenn es Krisen gab, ja, dann waren die irgendwo weit weg. Aber doch nicht bei uns. Und jetzt diese einschneidenden Maßnahmen, die gehen schon ganz schön ans Eingemachte, an die Bürgerrechte. Und ich denke, da muss jeder mündige Bürger auch mal selber denken und sagen, wo geht's hin?
Es ist ein bisschen die Alarmglocken klingen. Ne? Also wenn man so denkt, was passiert gerade? Also es werden Gesetze gemacht, die anfangs, also wurden ja Maßnahmen getroffen, die außerhalb unserer Gesetze lagen. Dagegen sind die Bürger ja auch aufgestanden. Die haben gesagt, Moment, hier stimmt was nicht. Dagegen haben sich auch die Anwälte dann vereint. Aber dann irgendwann im Laufe des Jahres wurden dann ja sozusagen, wie hießen diese Gesetze, Ermächtigungsgesetze gemacht.
Oh ja.
Wo plötzlich diese Maßnahmen gerechtfertigt wurden, was natürlich auch viele Bürger nicht verstanden haben.
Genau.
Natürlich gab es da einen Aufschrei in der Bevölkerung. Und natürlich hatten die Menschen Angst. Denn man läuft ja Gefahr, gerade mit unserer deutschen Geschichte. Also wir wissen ja, wofür das hin, wenn man sozusagen Gesetze kippt, Regierung übernimmt, Zwangsmaßnahmen macht. Und haben, gerade als Deutsche haben wir natürlich große Ohren und sagen, was passiert hier in unserem Land? Und ich kann die Menschen verstehen, die da auf die Straße gehen, natürlich. Ja. Ich habe da einen kleinen Clip dabei, dass hier gibt es einen Vorwurf, dass die Medien gleichgeschaltet werden. Und dass die Menschen deswegen nicht informiert werden und nur einseitig informiert werden. Können wir uns mal anschauen, das war hier im österreichischen Parlament.
Was ist denn da los, wenn sich diejenigen, die sich immer gegen die Message Control gewehrt haben, jetzt die Ersten sind, die sich dieses Joch umhängen lassen? Was ist da los, wenn Medien über viele, viele Teile sich zu kritiklosen Regierungslautsprechern machen? Ich kann das nicht nachvollziehen. Jetzt wären sie als kritische Instanz gefragt. Aber stattdessen, statt diese Missstände auch aufzuzeigen, werden die Kritiker ignoriert und Missstände werden ausgebügelt. Die werden medial ausgebügelt. Dafür gibt es im Stundentakt irgendwelche Horrorzahlen, die bei weitem nicht so aussagekräftig sind, wie sie es immer wieder tun. Und es gibt Schreckensbilder, wie sie sie selber produziert haben, am laufenden Band. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Gleichschaltung, das ist der Grund für die Corona-Party, die die Regierungsparteien derzeit in den Umfragen erleben und feiern dürfen und sonst gar nichts.
Harte Worte. Also hier wird in dem Fall der österreichischen Regierung vorgeworfen, sie missbrauchen die Medien, um sozusagen diese Corona-Pandemie zu steuern, um dem Volk Angst zu machen und Gesetze zu erlassen, die das Volk knechten. Das sind schon harte Worte der Opposition.
Also ich kann das nachvollziehen. Ich habe mich oft über die Zeitung geärgert, muss ich sagen, wie einseitig berichtet wird und kaum Kritik oder kaum das Hinterfragen. Ich sage immer, ein Journalist muss doch mal die andere Seite auch hören, muss hinterfragen können. Und das habe ich nicht erlebt. Also ich kann dem viel abgewinnen hier.
Und es geht vielen Menschen so. Es werden ja immer mehr, die auf die Straße gehen und die protestieren. Was jetzt dazu führte, dass die Maßnahmen nur noch schlimmer wurden.
Ja.
Also man hat das Gefühl, umso mehr die Menschen auf die Straße gehen und sagen, bitte, bitte hört auf damit, umso mehr werden sie geknechtet. Und also, na klar, da sind die Alarmglocken an. Jetzt haben sich große, also umso schlimmer die Zwangsmaßnahmen wurden, als dann auch noch rauskam, dass jetzt auch eine Impfpflicht eventuell kommen soll. Die Menschen sollen geimpft werden mit einem Impfstoff, der wahrscheinlich gar nicht erprobt ist. Okay. Da entstanden dann auch natürlich die großen Bewegungen. Also ich denke an die Querdenker, die wir heute ziemlich in allen Städten sehen. Das hat unser Jahr ja auch ziemlich geprägt.
Und die Proteste finden ja weltweit auch statt. Aber von denen wird ja auch nicht so viel berichtet. Ja? Es wird ständig über Corona, über Angst berichtet. Ja, man muss vorsichtig sein, einverstanden. Wir müssen die Menschen schützen, die wirklich gefährdet sind. Und da sollen wir auch vernünftige Maßnahmen haben. Aber wenn es übers Ziel hinausschießt, dann steht vor allem der Mittelstand auf und sagt, hey, das geht zu weit. Mhm. Lasst uns doch vernünftig damit umgehen. Ja. Und das ist vor allem hat es ja noch weitere Konsequenzen. Es geht ja nicht nur um Corona-Kranke. Was passiert in Afrika mit den ganzen Hungernden? Was passiert mit in Asien mit der Tourismusindustrie? Also es gibt ja viele andere Krankheiten, die nicht so hochgezogen worden sind. Alkoholmissbrauch zum Beispiel. Wie viele sterben aufgrund von Alkohol jedes Jahr?
Mhm. Ja, es wird viel draufgelegt sozusagen. Also es kriegt einen Wert, habe ich das Gefühl. Ich meine, das ist eine Krankheit. Es gibt irgendwie da eine Lungenkrankheit, die gefährlich ist.
Natürlich.
Aber sie wird. Wir sprechen hier nicht von Ebola oder sowas. Also ich glaube, die Maßnahmen werden hier sehr streng angesetzt. Also für eine Krankheit, die sich im Nachhinein als nicht so gefährlich entpuppt. Sie haben nicht so eine hohen Todesraten, also wie alle prognostiziert haben. Mhm. Es ist viel kleiner geworden. Und jetzt hätte man eigentlich gedacht, als die Maßnahmen gegriffen haben, also man muss Masken tragen, Abstand, sozialer Abstand und diese ganzen Dinge, das war ja erstmal nicht gesetzeskonform. Jetzt haben alle erwartet, der Bundespräsident schreitet ein, aber der Bundespräsident hat die ganze Zeit geschwiegen, nichts passierte. Alle haben gewartet, dass was passiert und der Bundespräsident macht nichts. Und dann kam ja, vielleicht magst du dich erinnern, noch bevor diese Ermächtigungsgesetze rauskamen, hat ja damals der Samuel Eckert, und mit Bodo Schiffmann und wie sie alle heißen, haben ja das Volk dann aufgerufen, bitte, bitte verhindert, was jetzt passiert, verhindert diese Diktatur, die da droht, aufgebaut zu werden. Und das hat natürlich jetzt Riesenwellen gezogen.
Ich kann mich gut erinnern an gute Videos von einem Dr. Wodarg oder Dr. Bhakti, der ja sogar in der Universität Professor war, Ausbilder war. Also das sind ja Wissenschaftler, das sind ja Fachleute, die genau die andere Seite gesagt haben, aber die werden dann sehr schnell in eine Verschwörungsecke geschoben. Und das ist sehr unfair. Mhm. Also ich denke, das war eigentlich das Schockierende dieses Jahr, wie schnell sich ein Land, ein demokratisches Land, auch wie Deutschland, in eine Ecke drängen lässt und wie viele Menschen das eigentlich über sich ergehen lassen, aus Angst. Mhm.
So, ja. Wir gucken da alle gerade mit Besorgnis drauf. Also das war, glaube ich, das Größte, was wir dieses Jahr erlebt haben. Mhm. Diese Steuerung der öffentlichen Meinung.
Genau.
Und dass Menschen auch nicht mehr frei reden dürfen. Also große Ärzte, ich denke an den Bhakti, den du gerade erwähnst, dem wird kein Forum gegeben.
Ja.
Man hört den Drosten, den hört man aus Berlin, aus der Charité. Mhm. Aber es gibt keine Gegenstimme, obwohl es viele, viele Ärzte gibt, die ihn widersprechen, wenn sie nicht gezeigt. Und diese einseitige Berichterstattung, die macht mir auch Angst gerade. Also abgesehen von der medizinischen Auswirkung, die wir in dieser Corona-Krise sehen, dass viele Menschen krank werden, hatten wir vor allem auch wirtschaftliche Einbußen. Also die Maßnahmen haben die Wirtschaft quasi lahmgelegt. Also, und das nicht nur in unserem Land, also weltweit. Nun weiß ich, du bist ja auch viel rumgekommen. Ich weiß, du hast auch in Afrika, du hast Waisenhäuser damit gebaut, hast den Menschen da geholfen. Vielleicht mal ganz kurz, wie erlebt dieses Land, du warst in Simbabwe, meine ich,
ja.
Wie erlebt dieses Land diesen, momentan darf ich das so nennen, wirtschaftlichen Super-GAU, den wir gerade erleben?
Oh ja, also ich sage mal so, wenn ich Simbabwe anschaue, da wo ich öfters jetzt war, 90% sind arbeitslos. Und ich frage mich in dieser Corona-Krise, was essen die Menschen, wenn die alle zu Hause sein müssen? Also da ist wirklich Hunger. Mhm. Und ich sehe mit Besorgnis gerade die afrikanischen Länder, wo das hingeht. Wir haben ja dort das Waisenhaus von Dr. Farag. Da haben wir ja bei Amazing Discoveries auch eine wunderschöne Dokumentation über dieses Waisenhaus, was ich jedem empfehle, mal anzuschauen. Aber das sind ja über 100 Waisenkinder. Und ich muss ehrlich sagen, Gott ist so wunderbar, er hält diese Waisenkinder. Obwohl die Bäckereien weggefallen sind, die das Brot geliefert haben und andere Dinge noch passiert sind, das Essen sehr teuer wurde, muss ich sagen, hält Gott immer noch seine Hand über dieses Waisenhaus. Und alle Kinder, die dort sind, haben ihr tägliches Essen. Aber ich sehe mit Besorgnis, dass Hunger kommt.
Ich kann mal einen Clip zeigen. Die Welthungerhilfe selbst, die hat mal ein bisschen klar gemacht, wohin diese Maßnahmen eigentlich führen. Diese Einschränkungsmaßnahmen, auch die Wirtschaftseinschränkungen. Schauen wir uns mal an.
Darüber reden wir hier in Deutschland nicht, aber die Welthungerhilfe, gerade ausgezeichnet, groß sagt, sie erwarten 30 Millionen zusätzliche Todesfälle weltweit als Ergebnis der Shutdown-Maßnahmen?
Also die Welthungerhilfe, die spricht hier davon, dass sie rechnen mit 30 Millionen Toten aufgrund der wirtschaftlichen Restriktionen weltweit. Also das ist ja ein ungeheurer Wert. Also viel mehr, als wir sozusagen erwarten an Todesfällen von dem Virus. Mhm. Das ist ungeheuerlich, was da passiert.
Und ich denke, viele Menschen fragen sich ja jetzt, was läuft denn da in dieser Welt ab?
Mhm. Und viele werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Viele werden also sozusagen ihr Einkommen nicht mehr generieren können, werden plötzlich abhängig sein von dem, was der Staat noch liefern kann.
Ja.
Das macht vielen Menschen Angst. Und viele, auch in Deutschland, sind betroffen davon. Mhm. Jetzt habe ich so ein bisschen, vielleicht hast du mitbekommen, auf den großen Veranstaltungen, auf den Demonstrationen, die Menschen sind in Angst, die Menschen sind in Sorge, die Menschen überlegen, wie geht es weiter, wie sieht die Zukunft aus. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen erlebt, dass einige Menschen dort wirklich plötzlich wieder Hoffnung schöpfen, weil sie ein Buch bekommen. Das Buch Vom Schatten zum Licht. Das wird zu Tausenden gerade verteilt, in der ganzen Nation oder in der ganzen Welt sogar. Und die Menschen lesen das Buch Vom Schatten zum Licht. Da wird so ein bisschen erklärt, so die Geschichte, auch interessanterweise die deutsche Geschichte, vom 1. Jahrhundert an wird so Geschichte erklärt, geht über die Reformation bis heute und zeigt, was heute los ist in der Welt, warum diese Dinge gerade passieren. Unglaublich spannend. Und zeigt sogar, was in Zukunft kommt.
Ist ein fantastisches Buch, ich kann das auch bestätigen. Ich habe es hier und da mal meinen Geschäftspartnern gegeben und jeder, der es liest, kommt zu mir und sagt, wow, sehr interessant. Und ich bin schon gespannt, was das für Ergebnisse geben wird. Aber das ist ein Buch, was wirklich sozusagen den Vorhang öffnet, was passiert hinter den Kulissen.
Mhm.
Sehr lesenswert. Und ich denke, das Buch kann man auch bekommen bei gewissen einschlägigen Missionswerken.
Ich denke zum Beispiel an Projekt 7.
Richtig.
Und Projekt viele 7. andere.
Vielleicht können wir das mal einblenden, den Link.
Bestimmt.
Das und
Macht die Technik. Dass man unten irgendwo reinzeigen könnt. Das wird viel verteilt. Also dieses Buch, ich bin ganz dankbar dafür, dass die Druckereien kaum hinterherkommen. Wenn ich jetzt gerade überlege, diese Medien werden rausgegeben, die Menschen können das lesen, erinnert mich das daran, was in diesem Jahr auch passiert ist. Denn die Medien wurden eigentlich stark begrenzt. Auch wenn wir gerade sehen, dass viele Bücher verteilt werden, werden zumindest die digitalen Medien gerade wirklich Restriktionen unterworfen. Mhm. Ich denke so an so Stichworte wie Hassrede. Das hat uns 2020 doch deutlich geprägt. Erinnerst du dich? Hassrede, Gesetze und was da kam. Ich habe hier einen kleinen Artikel zusammengeschrieben von der Süddeutschen und vom MDR habe ich es ein bisschen geklaut, weil es interessant war, was wir da lesen können. Hier heißt es, am 18. Juni hatte der Bundestag das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossen. Darunter fallen Morddrohungen, Volksverhetzung und Gewaltdarstellung, die Billigung von Straftaten sowie die Verbreitung von Kinderpornografie. Auch die Verbreitung von Propagandamitteln und die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen fallen unter die Meldepflicht. Gemeldet werden muss außerdem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie die Unterstützung krimineller und terroristischer Vereinigungen. Mit einer Pflicht für Internetplattformen und soziale Netzwerke Hassposts ans Bundeskriminalamt zu melden, sollte ein wirkungsvolles Mittel gegen Hass und Hetze im Netz geschaffen werden. Nun aber tauchen ernstzunehmende Zweifel auf, ob es überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hält das Regelwerk für teilweise verfassungswidrig. Nun, es gab also neue Gesetze und es wurde Hassrede sozusagen, es richtete sich gegen Rechtsextremismus in dem Fall und gegen verfassungsfeindliche Dinge, auch gegen staatsgefährdende Sachen, gegen Volksverhetzung gab es jetzt neue Gesetze. Und wir haben so ein bisschen erlebt, dass so ein Gesetz direkt angewandt wurde. In diesem Jahr machte ja der Prediger aus der evangelischen Landeskirche Olaf Latzel von sich reden. Und er hatte ja damals, ich glaube, die Christopher Street Day Betreiber irgendwie in einem Eheseminar angegriffen. Er hat gesagt, also ich glaube, als Verbrecher beschimpft.
Ich denke, er hat die Leute als Verbrecher beschimpft, die die Kirche beschmiert haben. Denn die haben ja mit Graffiti sie beschmiert und sein Auto irgendwie beschmiert. Mhm. Ich denke nicht, dass er sie selber als Verbrecher tituliert hatte, sondern die Taten, die sie gemacht haben. Mhm. Und da wurde dann ein Prozess gegen ihn geführt, nicht wahr?
Absolut, ja. In Bremen, wurde vor Gericht, sollte sich verantworten. Ihm wurde der Tatbestand der Volksverhetzung vorgeworfen. Also genau das, was dieses Gesetz jetzt auch erfüllt. Wir können mal reingucken. Haben wir einen kleinen Clip dazu.
Der angeklagte Pastor Olaf Latzel muss 8.100 Euro Geldstrafe zahlen. Die Amtsrichterin verurteilte ihn wegen Volksverhetzung. Latzel hat dem Urteil zufolge in einem Eheseminar zum Hass auf Homosexuelle angestachelt.
Das Gericht ist davon ausgegangen, dass die Äußerungen, die in der Anklageschrift beschrieben worden sind und die im Rahmen des Eheseminars geäußert worden sein sollen, den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Und zwar in den Varianten der Ausgrenzung bzw. Verächtlichmachung einzelner Teile der Bevölkerung und auch in einem Angriff auf die Menschenwürde dieser Bevölkerungsteile.
Das Urteil entspricht 90 Tagessätzen à 90 Euro, das ist die Mindeststrafe. Der Verteidiger des evangelikalen Pastors will das aber trotzdem nicht akzeptieren.
Dieses Urteil ist ein Einfallstor zur Beschränkung der Meinungsfreiheit. Die Religionsfreiheit interessiert vielleicht nicht jeden, aber die Meinungsfreiheit sollte jeden interessieren.
Der Anwalt will Revision beantragen und notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Draußen vor dem Gerichtssaal in der Glocke trafen die Gegner und Anhänger von Latzel aufeinander und ignorierten sich. Der Pastor der St. Martini-Gemeinde in der Innenstadt ist seit langem für seine streng konservative Bibelauslegung bekannt. Die bremische evangelische Kirche äußerte sich betroffen, dass einer ihrer Pastoren wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Man werde zunächst abwarten, bis das Urteil rechtskräftig ist, bevor es zu dienstrechtlichen Folgen komme.
Ist ja ein sehr interessantes Video. Es zeigt eigentlich, wohin die Reise zurzeit geht. Im Übrigen in ganz Europa. Also da gab es ja mehrere Urteile in London, in Paris, in Berlin, wo Menschen aufgestanden sind. In Finnland sogar. Eine frühere Innenministerin als Christin hatte die eigene Kirche kritisiert und gesagt, wieso unterstützt ihr hier eine Lesbenparade mit unseren Geldern? Wo wir doch als Christen und bibeltreue Menschen das anders sehen. Und dafür wurde ihr Haus durchsucht und solche Dinge. Also die Meinungsfreiheit ist in Gefahr, auch in Europa.
Absolut. Erschreckend fand ich auch, dass sich die eigenen Kirchen von ihnen abgewandt haben. Das war schon bezeichnend. Also man hat mir ein bisschen Angst gemacht. Also da war wirklich die Meinungsfreiheit, ich meine, ja, wurde ein bisschen untergraben, hatte ich das Gefühl, dass... Hat mich auch erschrocken damals zum. Erinnerst du dich an die Beate Bahner? Die war doch die. Das war eine medizinische Fachanwältin,
glaube ich. Ja, richtig.
Genau. Richtig. Und die hat ja ganz am Anfang schon gegen die Corona-Maßnahmen vorgegangen und hat gesagt, was hier passiert, ist nicht rechtens. Dafür wurde sie ja irgendwie verhaftet. Also, und vier, ich glaube, 4 Wochen in die Psychiatrie gesperrt. Ja. Und man wusste nichts, also was passierte. Und solche Maßnahmen hätte ich mir im Traum nicht ausdenken können. Dass sowas in Deutschland passiert.
Genau, also dass 2020 sowas passiert, wenn du mir das vor einem Jahr gesagt hättest, hätte ich gesagt, das geht gar nicht. Aber das ist wirklich, dieses Jahr ist wirklich einschneidend.
Ich hätte bei Geheimdiensten gedacht, KGB, CIA oder so, die machen solche Sachen, die führen Leute auf der Straße und sperren die weg. Aber unsere eigene Polizei, die uns schützen sollen, das war wirklich beeindruckend. Hat mir ein bisschen Angst gemacht, wären wir in so ein sozialistisches System hineingedrängt, also wo es keine Meinungsfreiheit mehr gibt, wo die Menschen nicht mehr sagen dürfen, Achtung, hier ist eine Gefahrensituation, hier laufen wir Gefahr, in ein System hineinzukommen, eine Diktatur.
Also die Gefahr ist da und ich hoffe, dass viele Menschen sehen, dass wir für die Meinungsfreiheit und die Gewissensfreiheit eintreten müssen. So wie der Ronald Reagan das gesagt hat, dass wir wirklich freidenkende Menschen bleiben dürfen. Und auch die Bibel übrigens spricht darüber, dass der Mensch frei denken soll und sich entscheiden soll und nicht durch Zwangsmaßnahmen Angst erzeugt wird und er sich dann nicht mehr traut, mal dagegen zu sagen. Wir brauchen diese Gegenrede auch mal und die müssen wir auch aushalten.
Danke, glaube ich auch. Es hat hier weite Kreise gezogen im Land. Ich weiß, auch international gab es große Debatten um Meinungsfreiheit, um Rechte, um Grundrechte. Was ein Riesenauslöser war in diesem Jahr 2020, vielleicht magst du dich erinnern, am 25. Mai, da gab es in den USA den Fall mit George Floyd. Wir können einmal, um das kurz in Erinnerung zu rufen, einmal angucken, was damals passiert ist in den USA in diesem Jahr.
Ich kann nicht atmen, sagt der am Boden liegende George Floyd, der wegen des Verdachts der Geldfälscherei festgenommen wurde. Sei ruhig, antwortet der Polizist, der ihm das Knie auf den Hals drückt. Die bringen mich um, stöhnt Floyd. Umstehende rufen, gehen sie runter von ihm. Als Minuten später der Krankenwagen kommt, liegt Floyd leblos auf der Trage. Laut Polizei soll er kurz darauf im Krankenhaus gestorben sein. Er sagte immer wieder, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen. Das hätte nicht passieren dürfen. Sie hätten nur vom Hals runtergehen müssen, erzählt dieser Zeuge. Spontan kommt es zu Protesten. Tausende versammeln sich auf den Straßen. Polizeiwagen werden attackiert. Die Beamten setzen Tränengas ein.
Genau, der Fall von George Floyd, der hat international Aufsehen erregt. Also es war ja quasi Mord der Polizei an diesem Mann. Das führte zu riesen Aufständen in den USA. Und es hieß plötzlich, diese Bewegung nannte sich dann Black Lives Matters. Also das schwarze Leben zählt. Und viele Menschen sind da mit reingesprungen und sind gegen Rassismus aufgestanden. Und wir hatten sogar die Proteste auch hier in Deutschland, in Berlin. Mhm. Deswegen, was ist da passiert? Also wo kam das her? Ich glaube, es ging dabei nicht nur um Rassismus.
Ich meine, es ist ja interessant, Black Lives Matters, natürlich. Aber Rassismus ist ja nicht nur weiß gegen schwarz, sondern auch mal schwarz gegen weiß. Also wir haben das auch erlebt in Zimbabwe oder in Südafrika, kannst du das heute sehen. Früher gab es Weiß gegen Schwarz, Apartheid, schrecklich, nicht gut, absolut. Aber heutzutage werden zum Beispiel die weißen Farmer umgebracht oder rausgeschmissen, entrechtet. Also da ist der Rassismus genau umgekehrt. Ich würde sagen, nicht nur Black Lives Matters, All Life Matters. Jedes Leben zählt. Und als Christen setzen wir uns natürlich dafür ein, dass jeder Mensch, egal welche Rasse, welche Bildung, wo er herkommt, welche Nationalität, jeder Mensch ist gleich vor Gott. Mhm. Aber man kann sich fragen, wo kommt das her, dieses rassistische Denken? Mhm.
Das ist damals irgendwie im Zuge der Evolutionstheorie mit entstanden. Das war damals Haeckel und solche Leute.
Genau.
Die dann versucht haben, die Menschen in Kategorien einzuteilen und sagen, guck mal, der ist ein bisschen dunkler, der ist ein bisschen heller, der eine ist rot, gelb, der andere ist schwarz und braun und weiß.
Genau.
Haben bestimmte Merkmale genommen und gesagt, der eine ist mehr wert als der andere.
Genau.
Sowas vertreten wir Christen überhaupt nicht. Aber wir sehen, wo das heute hinführt. Mhm. Und das ist traurig, dass wir das erleben. Und natürlich stehen die Leute dagegen auf und sagen, warum macht ihr das? Warum behandelt ihr andere Leute weniger wert als... Ja, als andere. Mhm.
Interessant ist übrigens Black Lives Matters. Man müsste das mal auch hinterfragen. Was ist Ihre Ideologie? Mhm. Übrigens gibt es ein WhatsApp-Prof, was wir mal gedreht haben. Ich glaube, das war die Nummer 22. Da geht es um die Hintergründe von dieser Bewegung. Und interessant zu sehen, wie diese Hintergründe marxistisch sind. Mhm. Also kommunistisch, marxistisch und teilweise religiös. Und wenn man schon für Rassengleichheit ist, was wir als Christen ja sind, muss man doch sehr vorsichtig sein, ob man sich solchen Gruppierungen anschließt und da mitmacht. Mhm. Denn die haben eine andere Ideologie, die wir als Christen nicht haben.
Das ist die Gefahr, dass so eine Bewegung missbraucht wird. Also wir haben es gesehen, wie zum Beispiel in England beispielsweise oder auch in anderen Ländern Bildnisse, Statuen zerstört wurden. Also wieder sozusagen in der Geschichte einfach ja, ein bisschen was ausradiert werden sollte. Die haben zum Beispiel Bildnisse, Statuen von Sklavenhändlern niedergerissen. Mhm. Und es wirkte so ein bisschen, wir können mal was angucken, ich habe da mal so einen kleinen Film.
Anblicke, an die sich viele Briten wohl erst noch gewöhnen müssen. Die Black Lives Matter-Bewegung aber bejubelt den Abbau der Statue des Sklavenhalters Robert Milligan in den Londoner Docklands. Eigenhändig hatten Aktivisten bereits im Hafen von Bristol dem Abbild von Sklavenhändler Edward Colston den Garaus gemacht. Vielerorts in Großbritannien werden die Rufe lauter nach einem anderen Umgang mit der kolonialen Vergangenheit. In Oxford wurde der Abbau der Statue von Cecil Rhodes gefordert, doch die Meinungen gehen auseinander. Ich denke, die Vergangenheit zu zerstören ist nie eine gute Sache. Es ist schon sehr eigenartig, die Zerstörung oder Entfernung von Statuen von Menschen zu fordern, die vor mehreren Jahrhunderten gestorben sind. Das wirkt auf mich wie eine seltsame Ablenkung von dringenderen Dingen.
Also die Bilder, die wir hier sehen, da sehen wir deutlich den Zorn der Menschen, wie aufgebracht sind, wie verärgert sie sind und wie sie wirklich geschlossen jetzt dagegen vorgehen, in diesem Fall die Bilder hier zu zerstören. Das hat mich ein bisschen an was erinnert.
An den Bildesturm, meinst du?
Im 16. Jahrhundert,
genau. Ja.
Da war ja was Ähnliches. Also es war eigentlich, das Volk war unterdrückt, und Volk wollte befreit werden. Und die Protestanten standen nun auf und sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, indem sie randaliert haben, die Kirchen geplündert haben, zerstört haben. Ich kann den Zorn der Menschen verstehen, aber es führte zu nichts Gutem. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass auch diese Bewegung, Black Lives Matters, dass auch die jetzt missbraucht wird, um die Welt in so ein sozialistisches System hineinzuführen.
Ja.
Das ist, wer hat Nutzen von sowas, von solchen Bewegungen, von solchem Chaos?
Tja, will man eine neue Weltordnung vielleicht einführen? Ich weiß nicht, manche sagen das. Kann sein, dass dieses Chaos dazu führt, dass man eben auch gewisse Gesetze begründen kann dann und sagen, so geht es nicht mehr weiter, wir müssen es ändern, der Kapitalismus vielleicht ist schuld oder wer auch immer. Und dann fängt man an, die Leute zu zwingen, gewisse Dinge so zu machen, wie der Staat das will. Mhm. Also die Gefahr ist da. Noch haben wir Demokratie, ich bin dankbar, aber ich hoffe, es geht nicht in diese Richtung. Mhm. Obwohl die Bibel das sagt.
Absolut. Und wenn man gerade so viele terroristische Gruppierungen hat im Land oder Bewegungen im Land, die also unkontrolliert sind, dann läuft man natürlich Gefahr, wenn es irgendjemandem gelingt, das zu steuern, irgendwie zu beeinflussen, hat man plötzlich eine große Kraft und kann Dinge durchsetzen. Entweder man benutzt diese Gruppierung, um das Land zu zerstören, oder man macht Gesetze gegen diese Gruppierung. Genau. In beiden Fällen leidet das Land darunter. Genau. Und das glaube ich, gerade das, was wir so ein bisschen sehen. Eben in Deutschland, aber auch international. Und da will ich noch mal ganz kurz mit dir hin, denn unser Blick ging ja auch so ein bisschen über einen großen Teich, wo das angefangen hat, diese Bewegung. Es war ja mitten im Wahlkampf zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Und da haben wir einiges gesehen. Also abgesehen davon, vielleicht erinnert man sich, da ist die Richterin Ruth Bader Ginsburg, hieß sie, die starb. Und dann sollte nachbesetzt werden, die Stelle. Und da hat ja der Donald Trump gegen die Meinung seines Widersachers Joe Biden dann eine neue Richterin eingesetzt. Joe Biden hat gesagt, warte bis nach der Wahl, das muss das Volk entscheiden und er wird das wahrscheinlich selber machen. Mhm. Trump hat die nun eingesetzt und es war hitzig, die Debatte, was da passierte. Interessant übrigens, wen er eingesetzt hat, die Richterin. Mhm. Erinnerst du dich? Die hieß Amy Coney Barrett.
Richtig, richtig. Eine Juristin, katholisch natürlich und sehr konservativ heißt es da. Und es ist ja interessant, ich meine, der Supreme Court besteht ja aus meines Wissens 9 Personen, also eine ungleiche Zahl. Und die Mehrheit mittlerweile ist katholisch,
also ja, sechs oder sieben.
Genau, und dann sind noch 2, 3 Juden da. Ja. Kein Protestant mehr in einem protestantischen Land wie Amerika. Mhm. Also, das ist ja unglaublich. Wofür das hin? Jetzt haben wir auch noch einen katholischen Präsidenten wahrscheinlich.
Der Biden, der hat ja am 3. November dann die Wahl überraschend gewonnen.
Ja, genau.
Und ja. Donald Trump hat es, das war, glaube ich, auch eines, das muss man, glaube ich, erwähnen, in 2020, Donald Trump hat diese Wahlen nicht anerkannt. Oder er kennt sie immer noch nicht an. Weiß man nicht so genau, also er steht dazwischen, er behauptet, gab Wahlmanipulation. Dieses System Dominion heißt es ja, dieses Auszählsystem soll manipulativ sein. Er behauptet, er hat Beweise, er versucht, die gerade irgendwie rauszubringen und sich damit zu verteidigen und zu sagen, eigentlich bin ich der Amtierende und auch der neu gewählte Präsident. Wissen nicht, wo es hingeht.
Ja, ich glaube, dass auch Black Lives Matter nicht so populär geworden wäre, wenn Donald Trump nicht da gewesen wäre. Also es geht ja hier gegen die weiße Vorherrschaft und so weiter. Mhm. Ich meine, Donald Trump war schon wie ein Elefant im Porzellanladen. Also manche Dinge eigentlich, die er von sich gelassen hat, waren unmöglich. Und das wissen wir. Mhm. Und das verurteilen wir auch. Und sind eigentlich nur erstaunt, dass so etwas der führende Mann einer Nation macht, einer führenden, eigentlich der einzigen Supermacht, dass der sich zu solchen Sprüchen oft und zu solchen, zu seinem Benehmen hinreißen lässt. Ich denke, das hat die Proteste mit Sicherheit angefacht.
Mhm. Ich glaube auch, die Bewegungen, die wuchsen ganz groß. Das ist natürlich das erste TV-Duell von den beiden.
Ach ja.
Wie Trump und Biden das erste Mal vom Fernsehen zusammen gesprochen haben. Wie war dein Empfinden? Erinnerst du dich?
Ja, du, ich denke, das war unwürdig. Ich würde es mit dem Wort unwürdig beschreiben. Mhm. Das sollen Staatsmänner sein, die sich ins Wort fallen und die so agieren. Wir waren eigentlich erstaunt und erschrocken, dass solche Männer in dieser Position sind. Mhm. Also eigentlich ein No-Go.
Ja. Ich habe damals, also vor der Wahl und auch nach der Wahl mit dem Walter Veit eine Eisberg-Voraussendung gehabt und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Mhm. Und er hat nach der Wahl, also wohl, eigentlich auch vor der Wahl, gesagt, dass es eigentlich fast egal ist, wen wir von beiden wählen. Also sie offenbarten sich bei diesem TV-Duell ja schon so ein bisschen, dass sie irgendwie ja, beide nicht, also kein typisches Präsidentenbild abgeben. Jetzt nach der Wahl ist fast egal, ob wir nur Donald Trump drin ist, hatte Veit damals gesagt, oder ob es der Joe Biden ist, denn sie beide haben den gleichen Hintergrund. Er hat gesagt, beide sind von jesuitischen Schulen, stammen sie ab, sind sozusagen, haben die gleiche Ausbildung, gleiche Lehre, ob wir nun einen nehmen oder den anderen nehmen. Es verzögert sich nur, aber es kommt sozusagen, was kommen muss. Und da war eben in der Rede auch dieser, dass es dahin geht, dass eine neue Art Sozialstaat geschaffen wird, eine neue Weltordnung. Und davor wurde gewarnt. Und davor waren viele Menschen heute in der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland.
Man sagt sogar übrigens, dass 10% aller Senatorinnen eine jesuitische Ausbildung haben. 10%. Vielleicht sogar noch mehr, also mindestens 10%. Was sind das für Leute oder welche Denkweisen haben sie? Mhm. Wo geht das hin? Wo kommt das her? Das gilt es doch zu hinterfragen.
Mhm. Müssten wir natürlich wissen, was sind die Ziele der Jesuiten? Mhm. Übrigens, dafür interessanter ist auch das Buch, was wir vorhin erwähnt hatten, Vom Schatten zum Licht. Da steht ein bisschen was drin. Die Idee war ja damals von der Gründung der Jesuiten, sie wollten dem Papst die Macht zuspielen. Sie haben die Gegenreformation angefacht und wollten die protestantischen Länder niederwerfen. Interessant, dass wir jetzt in dem protestantischen Land der USA sehen, was da passiert. Und da kommt natürlich jetzt so ein bisschen, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, wenn das wirklich Jesuitentum ist, was sich dahinter verbirgt, um das zu machen, dann müssten wir damit rechnen, dass in naher Zukunft ein sozialistisches System hervorkommt, päpstlich gesteuert. Das ist natürlich harter Tobak, darüber nachzudenken, aber es kam ja in diesem Jahr auch, nicht so ganz so überraschend, aber als wir sie gelesen haben, dann doch, am 3. Oktober eine neue Enzyklika heraus vom Papst. Der Papst hatte die Enzyklika Fratelli Tutti herausgegeben. Und wenn wir uns ein bisschen mit den Inhalten beschäftigen, dann wissen wir auch, wo es hingeht.
Viele Menschen halten ja das für unglaublich, dass eine Kirche, eine katholische Kirche, wo so viele Kirchenaustritte heute noch stattfinden, dass diese Macht einmal wieder eine gewichtige Rolle weltweit spielen wird. Mhm. Aber die Bibel und die Prophetie sagt, es wird dahin gehen. Mhm. Und das ist spannend, denn man sieht es und hört es in der Presse eigentlich überhaupt nicht. Also ich denke, wir werden in den kommenden Monaten und Jahren gewaltige Dinge sehen. Die Prophetie erfüllt sich.
Das denke ich auch, ja. Ich will mal ein paar Zitate zeigen, die wir in dem Buch Fratelli Tutti oder in der Enzyklika lesen können. Lass mal weg. Fratelli Tutti, hier heißt es, Fratelli Tutti auf Punkt 277, da heißt es, die Kirche schätzt das Handeln Gottes in anderen Religionen und lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Also hier wird gesagt, dass der Papst, der Katholizismus, alles anerkennt, was in anderen Religionen wahr und heilig ist. Da sind ja sogar in der katholischen Kirche Leute aufgestanden und gesagt, das tun wir nicht, das ist falsch. Er hat starken Gegenwind bekommen, Papst Franziskus, für diese Aussagen in Fratelli Tutti, aber gleichzeitig öffnet er sozusagen Tor und Tür und sagt, alle Religionen können zusammenkommen. Ihr müsstet halt nur zur katholischen Kirche kommen, ihr könnt eure Religion behalten, aber wir gehören irgendwie zusammen. Und er versucht, so eine Weltvereinigung zu machen über die Religion. Und ich zeig mal hier noch ein Zitat, nicht nur die Religion, sondern es heißt hier im Punkt 281, zwischen den Religionen ist ein Weg des Friedens möglich. Der Ausgangspunkt muss der Blick Gottes sein, denn Gott schaut nicht mit den Augen, Gott schaut mit dem Herzen. Und Gottes Liebe ist für jeden Menschen gleich, unabhängig von seiner Religion. Und wenn er Atheist ist, ist es die gleiche Liebe.
Ja, unglaublich, unglaublich.
Interessant, er spricht sogar die Atheisten jetzt an. Ja. Also er will alle mit ins Boot holen.
Also es geht gar nicht um die Botschaft Christi, wo Gott ja eindeutig sagt, was Wahrheit ist, die biblische Wahrheit. Sondern es geht hier offensichtlich um eine politisch-religiöse Agenda, die durchgeführt werden muss. Ich meine, man hat den Papst schon gesehen, wie er den Koran küsst oder wie er sich mit anderen Weltreligionsführern trifft. Aber immer steht er als Person in der Mitte mit seinem weißen Gewand und die anderen ringsherum. Ich denke, da braut sich was zusammen. Mhm.
Und es ist auch, der Papst ist ziemlich anerkannt bei den religiösen Führern in der Welt. Und sozusagen auf die Idee hin, diese vereinte Religion zu gründen, kam schon der Papst ins Gespräch, diese vielleicht auch anzuführen. Und wenn der Papst Franziskus, der ist ja so ein bisschen, er selbst ist Jesuit, wenn wir ihn uns angucken, so, welchen Eindruck hast du, welchen Eindruck gibt er, wie wirkt er auf die Menschen, wie wirkt er auf die Christen, auf die Katholiken, auf die Menschen weltweit?
Ja, da gibt es ja Widersprüche. Ne? Die einen lieben ihn und die anderen hassen ihn, auf gut Deutsch. Ja. Ich denke, er macht das sehr geschickt, denn die Weltpresse bzw. die Weltmenschen, die finden das sehr toll, wenn er gewisse Standards runtersetzt, also Homosexuelle mit einbezieht oder andere Lehren der Kirche nicht mehr so scharf sieht. Und manches protestieren natürlich, manche Bischöfe auch schreiben offene Briefe und sagen, hey, das geht zu weit, Vorsicht, Gefahr. Aber ich denke, viele Menschen sind begeistert von Franziskus. Trotz der Skandale, die überall um ihn herum sind. Also ich meine, denk einmal einfach an die Skandale in Deutschland, wie immer die katholische Kirche vor das Gericht gezogen wird, Missbrauchsfälle und so weiter. Also trotzdem ist er populär.
Mhm. Ist auch interessant, wie er sich abbildet, also wie er sich darstellen lässt sozusagen in der Presse. Also, ich zeige dir mal ein Bild. Wenn du dieses Bild hier siehst, hier lässt er sich abbilden, hier sitzt er auf dem großen weißen Thron, also zwei Engel neben sich und drumherum sitzen da vier Kleriker. An was denkst du, wenn du dieses Bild siehst?
Also das ist ja unglaublich. Das erinnert mich an das Bild, ich glaube im Hesekiel, oder ist es Jeremia, Hesekiel, wo Gott mit den vier Wesen da sitzt. Also gottähnlich quasi. Mhm. Und das ist eine Hybris, eine Blasphemie, sondergleichen. Das ist eigentlich unerträglich. Ja. Für jeden Protestanten unerträglich.
Mhm. Wer die Bibel gelesen hat und das kennt, eigentlich, Gott wird gezeigt schon im Buch Daniel, glaube ich, auch auf dem großen weißen Thron. In der Offenbarung heißt es, die vier lebendigen Wesen drumherum, die beiden Cherubim daneben und so. Also das ist eigentlich das Abbild von Gottes Thron. Und ich habe gedacht, wie ich dieses Bild gesehen habe, wie sich Franziskus da abbildet. Also er sitzt auf dem Thron Gottes quasi. Mhm. Da ist mir ein Bibelvers eingefallen. Vielleicht können wir den mal aufschlagen. Das ist in 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Dann kann man den Papst vielleicht so ein bisschen einordnen, was er gerade macht. 2. Thessalonicher, Kapitel 2 und dort Vers 3 und 4. Das ist von Paulus hier. Und Paulus sagt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt.
Da steht's, ja? Da steht's eindeutig. Welche Macht kann das nur sein? Ja, das Bild hat es gezeigt.
Das ist schon beeindruckend. Und eben dieser Papst, jetzt würden wir sagen, na gut, was kann der Papst tun? Ich meine, er hat einen kleinen Vatikanstaat, hat er wirklich so viel Macht? Gut, er hat viele Anhänger weltweit. Aber jetzt gerade zum Jahresende gab es ein Treffen im Vatikan. Das hast du bestimmt mitbekommen. Da haben sich, wie nennen die sich? The Guardians, die Wächter. Die Wächter, die 27 Wächter der Weltwirtschaft haben sich bei ihm getroffen. Und das waren große Leute. Wie hieß diese Vereinigung?
Inclusive Capitalism?
Ja, genau. Council for Inclusive Capitalism. Also der Rat für inklusiven Kapitalismus. Da waren die 27 Wirtschaftsgrößen der Welt. Mhm. Im Vatikan. Worüber sprechen die? Mhm. Und was für Namen da waren? Die Rothschilds waren da. Mhm. Da war zum Beispiel die Finanzministerin von Kalifornien. Da waren von Johnson & Johnson, das ist der Pharmahersteller, der die Impfung mitherstellt.
Ich denke, ein Deutscher war auch dabei, der CEO. Der Allianz, der Chef. Kenne den Namen jetzt nicht mehr, aber ja.
Also ganz, ganz große Wirtschaftsgrößen, die Weltwirtschaft kontrollieren wollen. Sie nennen sich halt die Wächter. Und da frage ich mich, wenn die vorhaben, die Weltwirtschaft zu kontrollieren, was machen die beim Papst?
Genau. Was führt dazu, dass Menschen zum zu einem Religionsführer fahren. Ich meine, sie könnten doch auch zu einem baptistischen Präsidenten fahren oder zu einem adventistischen. Aber das tun sie nicht. Sie fahren immer dorthin. Ich denke, wie hat es mal einer gesagt, das Papsttum oder der Katholizismus ist eigentlich die geistliche Superpower heute. Ich meine, die haben ja weltweit ihre Leute, weltweit ihre Attachés und sie werden ja auch anerkannt von Staaten. Also es ist eine religiöse und politische Macht. Mhm. Sie spielt die beiden Seiten der Münze. Mhm. Und das ist hochgefährlich. Mhm. Das ist hochgefährlich. Wenn Religion und Staat zusammenkommen, dann müssen alle Alarmglocken läuten. Denn wir hatten schon mal ein Mittelalter, was schrecklich abging. Und wir sehen es ja in totalitären Staaten, wo die Religion die Politik bestimmt, ist es eine Katastrophe. Und deswegen sind wir ja auch als Siebenten-Tags-Adventisten gegen Vereinigung Staat und Kirche. Und wir treten ein für Religionsfreiheit. Wir treten ein für Trennung von Kirche und Staat. Obwohl wir natürlich christliche Prinzipien haben, aber der Staat soll nicht diktiert werden von einer Kirche.
Das ist die Gefahr, die wir hatten. Du hast gerade von den Attachés gesprochen. Es gab ja im Mittelalter das Wort ein Nuntius, also ein katholischer Nuntius, der an jedem Königshof saß und dem König dann erzählt hat, wie er regieren soll. Und bei dem heutigen Bild sehen wir was Ähnliches. Wir sehen jetzt den Papst selber, der die Wirtschaftsgrößen einigt und sagt, wir müssen für einen inklusiven Kapitalismus zusammenarbeiten. Aber was heißt das, inklusiver Kapitalismus? Was hat er denn vor? Er schreibt Fratelli Tutti und sagt, wir müssen alle gleich behandeln. Es muss wirtschaftlich, es muss allen Menschen gleich gehen. Wir müssen alle es darf keinen Hunger in der Welt geben und so weiter. Das klingt alles gut. Mhm. Aber er baut ein System auf, nennt das inklusiver Kapitalismus. Aber eigentlich ist es, soll ich das sagen, nichts anderes als das zum Beispiel, was Karl Marx aufgebaut hat. Oh, ja. Also ein System, ein Sozialsystem. Und man sagt, es muss gerecht verteilt werden. Es gibt irgendwie ein Gremium, das entscheidet, wie es verteilt wird. Das Gefährliche daran ist, er selbst macht sich zum Gremium mit seinen 27 Wächtern und sagt, wir kontrollieren die Weltwirtschaft und achten darauf, dass alles gerecht verteilt wird. Und plötzlich sind wir im Sozialismus.
Oder im Kommunismus. Wir hatten das ja schon mal.
Oder im Kommunismus.
Und wir wissen, wohin das führt. Mhm. Man sagt ja, es soll ja ein leistungsfähiger Kapitalismus werden zum Wohl der Menschheit. Ja, aber wie du sagst, wer bestimmt denn, was das Wohl der Menschheit ist? Mhm. Also besorgniserregend. Und vor allem, Sie sprechen auch da drüber, dass es kein Eigentum mehr geben soll. Hast du davon schon gehört? Mhm. Also eine Art Enteignung. Das heißt, der sich bemüht hat, der fleißig war, wird enteignet und derjenige, der nicht viel machen wollte, der kriegt das Gleiche wie der andere. Mhm. Also in der Bibel lese ich eigentlich was anderes, dass jeder auch sein Brot essen soll, wie er dafür arbeitet. Mhm. Ja. Und wenn das sich jetzt aufhebt, das ist eine bedenkliche Zielrichtung. Mhm.
Und es ist natürlich besorgniserregend, also wenn es wirklich wieder in so ein Kirchenstaatssystem hineingeht, dass die Kirche dem Staat sozusagen vorschreibt, wie er zu handeln hat, und damit die Menschen knechtet.
Genau.
Und wir wissen ja, es brauchen wir nur ins Mittelalter zurückgucken, was passiert ist. Wenn sowas vor der Tür steht, natürlich müssen wir irgendwie jetzt aufschreien und müssen sagen, verhindert das. Ich habe nur Angst, dass das, was jetzt gerade passiert, wirklich so schnell läuft, dass es an uns vorbeigeht.
Ich denke, es wird schnell laufen. Der John Kerry, das ist ja der frühere Außenminister der USA unter Obama, der ist ja jetzt zum Klimaexperten ernannt worden, von Biden. Und ich habe hier einen kurzen Artikel bei einer virtuellen Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums im letzten November, was quasi auch die Great Reset-Bewegung förderte, wurde John Kerry nämlich gefragt, also der Klimazar heißt es jetzt, hat eine Bezeichnung bekommen, der Klimazar. Und er soll auch mal Einblick geben in die kommende Administration, Biden-Administration, und was hat er denn für das amerikanische Volk geplant? Und da geht es ja um Great Reset, also um einen Neuanfang, interessant. Und dann wird gefragt, ja, wie lange wird es dauern? Wie lange wird es gehen? Und er sagt hier als Antwort, ja, der Great Reset wird passieren. Sagt er sogar, wow. Und ich denke, es wird mit größerer Geschwindigkeit und mit größerer Intensität geschehen, als sich viele Leute vorstellen können. Wow. Also da kommt mir doch sofort die Prophetie in den Sinn. Die letzten Ereignisse werden schnell sein. Und die Bibel spricht ja davon. Also wir haben was zu erwarten im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren. Mhm.
2020 war schon sehr aufregend. Also was wir jetzt erlebt haben, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich so ein ereignisreiches Jahr mal gehabt habe, mit so vielen, also Restriktionen, Zwangsmaßnahmen, mit Angst, mit Protesten auf den Straßen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich glaube, in 2021 blüht uns was Ähnliches. Wir gucken schon voraus auf die Dinge, die da kommen. Eventuell Zwangsimpfung in vielen Ländern, vielleicht sogar in Deutschland, wer weiß es. Die Menschen haben Angst davor, natürlich. Die Meinungsfreiheit wird wahrscheinlich weiter runtergeschraubt, vielleicht Versammlungsfreiheit eingeschränkt, vielleicht Religionsfreiheit. Mhm. Das ist das, was vor uns liegt. Mhm. Also wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns und ja, ich glaube, wir haben auch ein bewegtes Jahr vor uns.
Ich denke, die Zeichen der Zeit sprechen ein klares Wort. Ich möchte dazu aus der Bibel, aus Römer 13 vorlesen. Römer 13, Vers 11 und 12 sagt es hier, und dieses sollten wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasset uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Und wir haben ja vorhin auch gesagt, das Buch vom Schatten zum Licht tut viele Menschen informieren und aufwecken. Ich habe so ein schönes Zitat hier. Wir haben einen Leserbrief bekommen, ein schönes Zeugnis, was an Amazing Discoveries geschickt wurde. Da heißt es hier von einer, ich nenne es jetzt bloß mal Angela mit Vornamen, keinen Nachnamen. Und sie sandte folgenden Bericht. Sie sagte, mein Vater erhielt eine Priesterbibel, als er ein Freimaurer des 32. Grades wurde. Ich wurde mein ganzes Leben lang von Dämonen heimgesucht, schreibt sie hier. Ich bin jetzt fast 54 Jahre alt und ich bin jetzt seit fast 3 Jahren ein Siebenten-Tags-Adventistin und die Dämonen sind weg. Ich glaube, dass Walter Veit die Wahrheit sagt. Sie hat wohl Walter Veit-Sendung gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es erlebt, schreibt sie hier. Ich bin jetzt frei davon. Ich danke Gott, dass ich weiter gesucht und meine Bibel studiert habe. Ich wurde aus meiner Baptistengemeinde rausgeworfen, weil ich die 10 Gebote in meiner Klasse lehrte. Wow. Also es gibt überall jetzt Menschen, die das erkennen, die aufstehen, die Bibel jetzt lesen und die durch die Veränderungen, die gerade in dieser Welt passieren, auch nach Lösungen suchen. Und es gibt ja die Lösung. Die steht hier in der Bibel. Und ich möchte vielleicht noch ein Wort sagen aus Johannes 16, 33, wo der Herr Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, also die Botschaft, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und ich meine, Ronny, du bist der Evangelist. Ja. Ich war auch jahrelang Gemeindeältester. Und ich bin so dankbar, dass wir in dieser Gemeinde sein dürfen, die Adventgemeinde. Ich bin so dankbar, dass wir Jesus Christus haben, die Bibel, dass wir das Wort Gottes noch hochschätzen. Und ich denke, da draußen gibt es viele Menschen, die durch diese Ereignisse, die wir erlebt haben im Jahr 2020, aufwachen, studieren werden und kommen werden. Und ich denke, jetzt ist die Zeit, diese frohe Botschaft eines wiederkommenden Herrn zu verkündigen und eines inneren Friedens, dass dir keine Welt geben kann, sondern nur Jesus Christus.
Und das gerade im Land der Reformation. Also ich bin froh und dankbar für die Menschen, also die aus allen Kirchen kommen und auch von überall her, dass sie jetzt sagen, gibt es noch mehr als das, was uns der Staat sagt, als das, was uns die Welt gibt. Geht es darüber noch hinaus? Und viele Menschen wachen auf und viele Menschen haben jetzt offene Augen dafür und sehen, da steckt noch mehr dahinter. Und ja, große Empfehlung natürlich, lest die Bibel, absolut, schaut dort hinein. Vielen Dank, Stan, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Gerne. Dass ich dir ein bisschen den Jahresrückblick nehmen durfte, dich dazu zwingen durfte, den Jahresrückblick mit uns zu machen, aber deine Abschlussandacht sozusagen das auf der Strecke blieb.
Hast du nicht.
Aber vielen Dank.
Gerne.
Und natürlich auch Dank wieder an unsere Zuschauer, mit denen wir das ganze Jahr, ja mittlerweile 37 Folgen Eisberg vorausmachen konnten. Danke, dass ihr treu dabei seid. Danke für eure vielen netten Kommentare, auch für eure E-Mails, die uns immer wieder so ein bisschen anreizen, bestimmte Themen nochmal anzugucken, über bestimmte Themen zu sprechen. Also wir werden Eisberg voraus auch im nächsten Jahr haben, denn die Ereignisse sind immer noch da. Wir dachten am Anfang, es ist was Kurzes, aber es geht weiter. Dazu natürlich eine herzliche Einladung euch und gerade in diesen bewegten Zeiten Gottes Segen für das kommende Jahr.